free audio post-production by Alphonic.com.
Jetzt wieder da, euer Genussmittel-Podcast. Ein Genuss für alle Sinne. Sicherlich wäre er nicht möglich ohne eure Unterstützung bei Steady. Dafür möchten wir euch ganz herzlich danken. Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Heute mit Tim.
Mit mir, genau, ja.
Ja, bei Tim im Wohnzimmer und mit mir, dem Simon. Und eigentlich war geplant, dass wir heute eine größere Gruppe sind. Leider sind da kurzfristig gesundheitliche Probleme dazwischen gekommen. An der Stelle wünschen wir gute Besserung. Und naja, Themenschwerpunkte haben wir aber selbstverständlich auch zu zweit hier mitgebracht. Und Themenschwerpunkte sind nicht das Einzige, was wir mitgebracht haben, sondern natürlich haben wir auch Genussmittel irgendwie hier hingekarrt oder, naja, ehrlicherweise, vielleicht waren schon ein paar hier. Und da haben wir passend zum Thema, wie immer, für euch rausgesucht, ein Bier. Wobei ich ehrlicherweise nicht 100% sicher bin, ob wir das nicht doch schon mal irgendwie
Nein, wir hatten das
hatten.
Nicht. Wir
auch
hatten
nicht zu den Amazon-Folgen. Okay, dann passend,
da
zum,
ich mich fest.
Passend doch. Zum Thema Asche über deine Tomaten.
Falls wir das schon hatten, schicken wir Smalltalk dieses Jahr eine Flasche Diebels.
Das können wir auch so machen. nein, also wir haben hier das Belhaven Black. Ein Smooth Velvet Scottish Stout ist es. In der Halbliterflasche. Die teilen der Tim und ich uns jetzt brüderlich. 4,2 Umdrehungen hat der ganze Spaß. Und elegante Flasche. Schwarz-weißes Design mit goldener Schrift und ja, auf der Rückseite die Beschreibung. Belhaven Black is a brewed with three types of malt and roasted barley to create the rich, smooth, velvet stout with roasted coffee aromas and dark chocolate notes. Enjoyed in Scotland and around the world. Darunter dann noch ein schöner Aufkleber mit Enjoy Responsibly. Und ja, Tim, was ich hier so vorgelesen habe, würdest du sagen, vom Geschmack her trifft das zu und falls ja oder nein, wie schmeckt es dir denn generell?
Also, erstmal muss ich natürlich hier noch die Fehlangabe korrigieren. Wir teilen uns nicht die Flasche, wir teilen uns den Inhalt. Das Bier, das mit der Schokolade, das finde ich, kann man schon irgendwo da sagen. Also eher so Richtung Bitterschokolade als halt Vollmilch. Ich finde, du hast eben was von Kaffeenoten erzählt und ich finde, das ist schon sehr da drin. Das ist ein sehr stoutiges Bier irgendwie, sehr wenig Kohlensäure, sehr gesetzt. Sieht im Glas ehrlich gesagt aus wie Cola, nur halt ohne Kohlensäure.
Ja, aber wenn du es gegen das Licht hältst, dann kriegt es sowas zwischen Bier und vielleicht macht das jetzt auch das Licht im Hintergrund, aber so auch mit Rotwein so ein bisschen.
Es ist aber irgendwie doch ein bisschen erfrischend. Ich weiß nicht, so am Ende prickelt es dann doch ein bisschen. Es ist komisch. Ich kann es nicht so richtig beschreiben.
Erstaunlicherweise schmeckt es mir. Was überraschend
ich
ist,
auch nicht so schlecht,
denn ich mag keinen Kaffee. Haltet davon, was ihr wollt. Macht damit, was ihr wollt. Aber ich mag einfach keinen Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. Mache normalerweise um alles, was mit Kaffee ist, einen großen Bogen. So ein leichtes Schokoladenaroma würde ich dem Bier tatsächlich auch zugestehen, aber der Kaffee ist die prominentere Note neben den Malzsorten. Ob das jetzt halt wirklich drei sind, das vermag ich ehrlicherweise nicht daraus zu schmecken. Aber ich finde es auch erfrischend, so wie du es gesagt hast. Und ich denke, das passt von der Temperatur, auf der wir das haben, auch ziemlich gut.
Ja, das Eisfach regelt alles.
So ist es. Also ja, ich bin positiv überrascht. Und du hast uns aber auch was zum Verschmökern organisiert und
ja,
während du das jetzt beschreibst, stecke ich meine Pfeife
an
wieder
an. Den Early Morning Pipe, den haben wir vor, weiß ich nicht, 2 Jahren, 3 Jahren. Es ist auf jeden Fall schon was hergeraucht und es war der Tabak, der uns allen die Schuhe ausgezogen hat. Ich glaube, Thorsten hatte irgendwas gesagt, von wegen, er hat ihn weggefetzt, so in ein sehr, sehr gehaltvoller, sehr, sehr würziger, sehr tabakhaltiger Tabak. Also nikotinhaltiger Tabak. Und dieser hier ist zwar von der gleichen Firma, schmeckt aber nicht so.
Ich weiß, warum Thorsten es heute doch leider nicht einrichten konnte.
Ja, wir haben nämlich heute in der Art und Weise, wie dieser Tabak kommt, eine Besonderheit. Wir haben nämlich die Deluxe Navy Rolls von Peterson. Dieser Tabak kommt nicht so als Cut, wie man das normal kennt, oder als, wie nennt man es? Die Platten sind. Flake?
Flake, ja.
Sondern schon irgendwie als Flake, aber halt nicht als Platten, sondern als Rollen, wie so aufgerollte Lakritzschnecken.
Ja, oder in dem Kontext, Navy-Kontext, aufgerollte Seile, Schiffstaue.
Ah, ja, sicher. Ja. Als ich ihn aufgemacht habe, dachte ich ehrlich gesagt zuerst an Erdbeeren, dann sagtest du Heu und beides ist irgendwie da drin. Das ist halt ein ganz wildes Menü. Also, super mild. Schmeckt überhaupt nicht wirklich nach Nikotin, finde ich. Wobei ich ehrlich sagen muss, ein bisschen Nikotin merke ich. Also eher weniger im Geschmack, sondern eher so, ich sag mal, an der körperlichen Reaktion. Ist jetzt, also ich würde nicht sagen, da ist gar kein Nikotin drin. Also wahrscheinlich ist es gleich viel wie in den meisten Tabaken. Aber es ist irgendwie sehr mild. Ich weiß nicht genau, was sie da reintun, dass das so, ja, frühlingsmäßig fast schon schmeckt. Wie wenn man quasi im Mordor gerade ist. Also wir haben den Tabak ausgewählt, weil da was Rotes drauf ist.
It's always spring in Mordor. Ich, also ehrlicherweise, auch wenn ich jetzt durch diesen Podcast seit nunmehr, ich glaube, 3,5 Jahren oder sind es schon 4? Ich glaube, es sind 3,5 Jahre. Doch den ein oder anderen Tabak verschmökert haben, ich könnte immer noch nicht sagen, wie Nikotin schmeckt. Und da ich ansonsten nicht rauche, also alle paar Jubeljahre, im wahrsten Sinne des Wortes, mal eine Zigarre, könnte ich jetzt nicht sagen, okay, schmeckt, hat so ein bisschen klassischen Nikotingeschmack oder so. Ich finde ihn sehr, wie du schon gesagt hast, sehr mild, aber unheimlich aromatisch gleichzeitig, wobei ich ehrlicherweise keine Erdbeere schmecke.
Nee, auch die war eher im Geruch, so im Kalten, ne?
Es geht eher für mich so ein bisschen Richtung holzig-torfisch auf eine sehr interessante Mischung eigentlich.
Fast ein bisschen wie Moor, kann man das so sagen? Aber
ja, so leicht modrig.
Ja.
Vielleicht. Das. Ja. Ich würde auch sagen, so ein bisschen was merke ich, also an Wirkung. Das ist kein Vergleich bis hierhin zum Early Morning. Da habe ich dann während der Folge auch gedacht, okay, ist das jetzt das Bier oder was anderes? Wie kriege ich das denn jetzt hier vernünftig weiter moderiert? Das ist dann wohl der Tabak gewesen. Bei euch war es ja nicht viel besser. Gucken wir mal. Ich habe noch ein bisschen Pfeife vor mir, wie das wird. Aber erklär uns noch mal ganz kurz, warum ist das ein passender Tabak zum Thema?
Die Packung war rot. Auch auf
und dann hast du ein Auge drauf,
wird sich ja so ein bisschen, sagen wir mal, eingerollt. Und wenn man ganz, ganz viele von diesen, Flake-Rollen übereinander stapelt, hat man ja quasi einen Turm. Und da der Tabak auch irgendwie dunkel ist, ist es dann ein dunkler Turm.
Da stößt du das Tor zum Thema aber schon weit auf. Ja.
Bergtroll.
Wir sprechen heute unter anderem über 3 Türme. Aber zu so 3 Türmen muss man erstmal hinkommen. Denn häufig steht vor so Türmen ja noch irgendwie ein Türchen. Und also wer jetzt noch nicht mitbekommen hat, worum es heute gehen könnte, dann sind die meisterhaften Bauwerke des Dunklen zentriert in einem Land. Und ehrlicherweise behandeln wir eigentlich auch nur 2 davon. Aber hört selbst.
teils gebaut, teils geklaut.
Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen oder Anregungen? Dann nehmt Kontakt zu uns auf. Dies geht. Erstens über Instagram. Dort sind wir zu finden unter Hör die Ringe. Zweitens unter www.hördieringe.de als Kommentar unter der Folge. Oder drittens per Mail an langgrundblatt@web.de.
Ja, wie ihr vermutlich erraten habt, geht es heute um die Festung des dunklen Herrschers Sauron, Barad-dûr, und um den Eingang bzw. das Eingangstor zu seinem dunklen Land Mordor, nämlich um das Schwarze Tor. Und warum das eigentlich ein schwarzes Tor ist oder warum es so heißt, das versuchen wir hier natürlich in der Folge zu erörtern. Ob wir das auch schaffen, da gucken wir mal. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit Barad-dûr, der großen Festung von Sauron in Mordor. Womit ich die erste Frage eigentlich schon vorweg beantwortet habe, nämlich was ist Barad-dûr? Aber Tim, vielleicht möchtest du das noch etwas ausführlicher beleuchten, weil eine Festung ist ja doch dann irgendwie ein bisschen mehr.
Ich denke,
geht ja viel ab.
Das wird ja nie so richtig beschrieben, aber wir können schon davon ausgehen, dass Barad-dûr nicht einfach nur ein blöder Turm ist, sondern dass das eher eine Festung ist, ne? Also ein großer Turm im Norden von Mordor halt, also in der Ebene von Gorgoroth, in der Nähe des Schicksalsbergs auch, und halt Saurons Homebase, ne? Wo er ganz, ganz lange vor allem im zweiten Zeitalter halt war und was jetzt gegen Ende des dritten Zeitalters dann ja wieder aufgebaut hat.
Ja, und ich denke, man kann schon davon ausgehen, dass da viel auch an, ja, ich sag mal, Infrastruktur drin steckt. Also Rüstkammern, Schmieden, gegebenenfalls Ork-Unterkünfte, möglicherweise auch Zuchtanlagen, Vorratskammern, was es halt in so einer Festung so geben könnte. Aber es ist ja zumindest im zweiten Zeitalter wohl ein ziemlich großes Bauwerk gewesen. Im dritten Zeitalter zwar wieder errichtet, aber vielleicht nicht mehr ganz so groß. Und im Film ist es ja eigentlich nur der große Turm von Barad-dûr, wo dann Saurons Auge sehr prominent draufsteht.
Ja, wobei auch da ja klar wird, dass das ein großes Gebäude ist, ne? Das jetzt nicht einfach nur. Also, ich denke, wir können zum Beispiel davon ausgehen, dass der Turm von dass Barad-dûr deutlich größer ist als Orthanc. Sondern das ist wirklich nur ein Turm, wo Saruman sozusagen drin wohnt. Aber Barad-dûr, da ist schon auch noch ein bisschen mehr Infrastruktur da.
Ja, wie wurde das Ding gebaut? Also es ist ja riesengroß und erstmals gebaut im zweiten Zeitalter. Das wird ja wohl ein Weilchen gedauert haben.
Barad-dûr ist, zumindest nach den Zeitangaben, die ich hier gefunden habe, tatsächlich, das ist schon ein interessanter Punkt, der Baubeginn war vor dem Schmieden der Ringe der Macht, was bedeutet, dass da natürlich viel von Saurons Zauberkunst und dass es mit Sauron verwoben ist, dass aber, kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, diese Geschichte mit der, dass Barad-dûr auf dem Ring erbaut wurde, zumindest nicht ganz rund ist, ne? Gebaut sicherlich mit, sagen wir mal, Magie, aber da wird natürlich auch ein bisschen Man bzw. Ork-Power bei gewesen sein. So einen Turm stampft man ja auch nicht einfach mal so zaubernd aus dem Boden.
Ja, und vor allem, also es ist ja Material ohne Ende und du brauchst ja auch sehr festen Stein. Der muss ja auch irgendwo abgebaut werden, der muss ja irgendwie da hinkommen. Auch den saugt sich ja Sauron im Zweifel nicht irgendwie aus den magischen Fingern raus.
Ja. Ja, und wie gesagt, Sauron beginnt irgendwann ums Jahrtausend des zweiten Zeitalters mit dem Bauen, nachdem sozusagen Mordor klar ist, dass das seine Homebase wird. Insofern ist er da ja noch gar nicht so sehr auf dem Höhepunkt seiner Macht, sondern die Geschichte mit den Ringen kommt ja dann erst noch. Mhm. Also,
aber müsste man nicht eigentlich mitkriegen, dass er da eine große Festung baut? Und gerade, also, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter zurückgehen, zu Morgoth zum Beispiel, der ja Angband zum Beispiel, müsste Angband gewesen sein, hatte, also die Elben wissen ja durchaus, dass Sauron da irgendwie dann ab einem bestimmten Zeitpunkt.
Ja, aber, also ich glaube, dieser also so viele Elben sind, gibt es im Mordor ja auch gar nicht irgendwie, ne? Also die Geschichte mit von wegen, das hier ist so ein unterdrücktes Land und das sind alles hier die Südländer, die ist ja vielleicht gar nicht so sehr die, die Tolkien ursprünglich vorgeschwebt hat. Und das Erbauen des Turms wird sicherlich so ein bisschen erstmal heimlich begonnen haben, aber am Ende, da baut halt jemand einen Turm. Dass das Sauron ist, muss den Elben ja erstmal noch gar nicht klar gewesen sein, ne? Sonst hätten sie sich ja so wohl von ihm auch nicht täuschen lassen. Also. Das ist ja auch irgendwie so ein Punkt, der vielleicht in der dritten Staffel der Amazon-Serie noch interessant wird. Sagen wir es mal interessant.
Ich nehme mal einen Schluck Bier kurz.
Ja, das ist, wie sie das lösen wollen, weil Sauron den Turm ja jetzt erst bauen kann bei in der Amazon, nennen wir es mal Timeline in Amagelog als besseren Begriffs. Und eigentlich müsste der ja schon stehen. Das heißt, er wird ja jetzt nach Mordor gehen und dann erst den Turm bauen.
Und ja. Ja, aber trotzdem so die Frage, die ich mir stelle. Also klar, ne, vielleicht wissen die Elben nicht genau, was da abgeht, aber so gar keine Späher, gar niemanden haben, der so ein Auge auf die Umwelt wirft und alles. Naja, okay, ich würde das mal als Versäumnis einfach den Elben ankreiden. Ich behaupte einfach mal ganz frei, ich hätte das auf dem Schirm gehabt und hätte dann gegebenenfalls interveniert. Ich erkläre mich hiermit zur Großmacht, die das darf, und dementsprechend wäre das
muss eigentlich sogar auch.
Wäre das so gelaufen. Ja, was warum macht Sauron das so? Was sind seine Motive? Warum die Festung? Warum der Turm? Ist das mehr so eine Sache? Also, ja, wie formuliere ich das jetzt möglichst brauchbar? So böse Herrscher, nicht unbedingt groß, aber sehr groß im Böse sein, haben es ja irgendwie mit Gebäuden gehabt, so imperialistische Herrscher etc. pp. Ist das einfach etwas, was dann auch dann logisch auf Sauron passt, dass der sich denkt, dann baue ich mir da jetzt halt auch so eine große Festung?
Also ich glaube es schon. Wir haben das ja zum Beispiel jetzt auch...
Auch mit diesem Turm, also das ist ja nur Geprotze, oder?
Das ist ja schon, genau, es ist schon vor allem halt Protz, ne? Das ist ein Statussymbol, da muss man sich nichts vormachen. Das ist ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, vor ein paar Jahren hat Erdogan in der Türkei mal diesen goldenen Palast gebaut.
Ah ja, oh Gott, ja.
Ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile steht, ehrlich gesagt. Aber so eine Sache ist das, mit Sicherheit. Es geht natürlich auch darum, den anderen bösen Herr, man muss ja ein bisschen bedenken, zu welchem Zeitpunkt passiert das. Und Sauron ist ja quasi Morgoths Nachfolger oder möchte es werden. Und vielleicht gab es ja noch Konkurrierende, ne? Und da muss man denen natürlich erstmal zeigen, hier,
Ich hab den größten Turm,
genau. Und darum geht natürlich, vielleicht ist das auch immer das, woran Saruman dann so gescheitert ist, weil er hat halt, also Ottern konnte man halt leider nicht mehr aufbauen, so, ne?
Ja. Ja, eigentlich, das bringt mich dann zur nächsten, das haben wir auch aufgeschrieben, warum sind das eigentlich immer Türme, so als Phallus-Symbole, so nach dem Motto, meiner ist größer, ist das schon irgendwie was Psychopathologisches, weil, seien wir mal ehrlich, mir fällt jetzt spontan, ich sag mal, kein klassisch weiblicher Bösewicht ein, der sagt, boah, ich brauch den größten Turm von allen.
Nee, ich denke, dieses, sag mal, Protzgehabe, was ein großer Turm, den du in die Gegend klatschst, ja sicherlich ist, vor allem, wenn da halt noch irgendwie so feurige Sachen rausschießen und so. Das ist als Festung ja auch nur so halb sinnvoll, muss man ja auch sagen.
Du weißt ziemlich genau, wo du hinschießen musst, wenn du belagerst.
Genau, es ist natürlich auch, es ist recht groß, ja, aber so ein Turm ist an sich logistisch ja schwierig.
Ja.
Das ist vielleicht dann doch eher so eine klassisch männliche Geschichte. Aber wir arbeiten ja nicht mit Vorurteilen.
Nee, das bestätigt das Klischee, würde ich behaupten. Arbeiten wir mit sowas, bevor ich das jetzt hier einfach in den Äther posaune?
Was ja ein Vorurteil irgendwie ist, aber da.
Okay. Aber um mal mit Zahlen zu kommen. Ihr kennt das ja, wir sind ja, sofern wir das gerade parat haben, sehr faktentreu. Wenn die Fakten abhanden sind, dann.
Hast du faktentreu oder faktentroll gesagt?
Das beantworte ich nicht.
Okay.
Da kann jeder.
Wer sind Sie eigentlich? Bisschen unseriös jetzt hier.
Jeder machen.
Vielen Dank für Ihre Frage.
Was man da gerne für hätte. Aber wie hoch ist denn der Turm eigentlich? Also ich meine, da ich mal irgendwo in einem Halbsatz was von einer Meile oder so gelesen habe, was auch immer das dann umgerechnet in Kilometer wäre. Oder noch größer.
Ich muss mal gucken, ob ich da eine Angabe gefunden habe.
Oder waren es 3 Meilen?
3 Meilen?
Ich weiß es nicht, ich deswegen.
Also 3 Meilen wären ja, eine Meile bei Tolkien sind ja 1,6 Kilometer. Das wären halt knappe 5 Kilometer, nee, mehr. Das,
doch,
knappe 5 Kilometer, genau. Das glaube ich nicht. Das ist
nee, deswegen
sau hoch, ne? Also
sau hoch, wie in Sau.
Sauron hoch. Also ich denke eher, dass man von. Also wenn wir mal von unserer Welt ausgehen, so die höchsten Gebäude, die wir ja so haben, so sind so.
Knappe 900 Meter, ja, hat der Burj Khalifa.
Ja. Also irgendwie sowas, sagen wir mal, vielleicht mal 500 Meter plus, hätte ich jetzt geschätzt. Beim Orthanc gab es auch eine Angabe. Ich denke, man kann den locker mal verdoppeln. Orthanc ist 152 Meter ungefähr hoch.
Das ist so hoch wie der Kölner Dom.
Ja, genau.
Ja, der hat, glaube ich, 156.
Ja, und ich glaube, vielleicht kann Saurons Turm jetzt nochmal verdoppeln, so von der Größe her. Aber, also, da ist ja völlig unzweckmäßig bei 5 Kilometern. Du kannst ja, da hast ja noch nicht mal den Effekt, dass du von oben alles sehen kannst, weil es ist halt so weit weg, um irgendwas zu sehen. So, also, das
Penthouse über den Wolken.
Genau, du bist halt über den Wolken im Zweifelsfall noch, die du dir da als dunkler Hecht zusammenbraust. Also 5 Kilometer denke ich nicht, dass der Orthanc hoch ist.
Okay, also wie ihr mitbekommen habt, wir haben da keine klare Antwort für euch. Das ist gleichzeitig der Aufruf. Wenn ihr da was Genaueres wisst, dann lasst es uns gerne über diverse bekannte Kanäle wissen. Aber mal zu den ganz praktischen Dingen. So riesengroß, wer wohnt denn eigentlich da? Ist da nur Sauron? Weil die Nazgul zum Beispiel, die gibt es zu dem Zeitpunkt, wo es gebaut ist, gibt es die Nazgul noch nicht. Später, wenn dann die Nazgul für uns quasi wirklich relevant werden, wo wir sie mitkriegen, ist Barad-dûr ja schon einmal quasi niedergerissen worden, mit wenigen Ausnahmen. Dann wieder erbaut, aber zu dem Zeitpunkt ist der Sitz der Nazgul, gerade des Hexenkönigs, ja eigentlich Minas Morgul. Also,
ja, genau. Ich
so die höchsten Diener von ihm sind da, ist das nur für ihn allein oder?
Also irgendwie werden da auch ab und zu mal ein paar Nazgul rumlaufen, davon denke ich, kann man schon ausgehen. Aber sicher, zuerst war das sicherlich für Sauron gedacht, aber halt mit entsprechender Entourage, ne? Viele Orks, viel Trolle, definitiv auch ein bisschen Platz. Also die Sache ist halt, die Frage, wer wohnt da eigentlich, lässt sich, glaube ich, ein bisschen schwierig beantworten, weil ich glaube nicht, dass man da wirklich von Wohnen im.
Ist das eher wie so ein Büroturm?
Ja.
Wo sie alle zur Arbeit hinkommen. Also, was ich mir vielleicht noch vorgestellt hätte, es gibt ja auch ein paar sogenannte schwarze Numenora, also Menschen. Gut, und dann gibt es noch in Anführungszeichen niedere Menschen, die halt auch für Sauron arbeiten. Ja, die brauchen ja andere Quartiere
Numenor,
als Orks.
Drastisch gesunken sind nach der Sache mit dem Wasserschaden, brauchen die natürlich schon eine neue Wohnung. Also, das ist schon irgendwie klar.
Dann zum nächsten, so, wie sind denn so die Mieten? Wissen wir da irgendwas oder ist das einfach?
Hohe Gebäude haben ja oft hohe Mieten. Und ich glaube, die entscheidende Frage ist nicht sehr, wie hoch sind die Mieten in Barad-dûr selber, sondern in den umliegenden Gebäuden.
Womit wir eigentlich bei der Frage sind, was ist eigentlich die dunkle Währung?
Ja, Mordor-Dollar, who knows?
Ja. Ja, nee, wir, also, okay. Bevor wir uns jetzt hier in Klamauk verzetteln, was uns ja grundsätzlich nie passiert, kommen wir mal nochmal so ein bisschen zu der Geschichte, zu der Funktion. Und ich glaube, letzten Endes ist das vor allem die Belagerung dann während des während des letzten Bündnisses zwischen Elben und Menschen, die Barad-dûr ja, ich glaube, ein paar Jahre belagern. Dann in der letzten Schlacht Isildur Sauron,
Jahre, ne?
Sauron den Finger abschneidet, der Ring kullert weg und die, ich sag mal, guten Völker, also Menschen und Elben, gehen ja siegreich aus diesem Krieg und aus der letzten Schlacht hervor. Und dann haben sie Barad-dûr, glaube ich, tatsächlich, soweit es ging, zerstört. Das war aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht komplett möglich, weil
ja, genau das.
Teile von Barad-dûr halt dann auch auf dem Ring erbaut wurden, nachdem Sauron ihn dann hatte.
Und sicherlich auch mit Saurons Magie, ne? Und da muss man sich ja auch irgendwie, das muss man sich ja schon klar machen, die Leute, die ihn gestürzt haben, können ihn vielleicht im Schlachtfeld schlagen, aber spätestens wenn es an seine Zauberwerke geht, ist ja kein Zufall, dass sie zum Beispiel auch den einen Ring nicht zerstören konnten, ne?
Oder wollten.
Ja, aber das geht ja vielleicht auch einher, ne? Also deswegen, da ist sicherlich auch einfach Sauron, das ist ja seine Festung so, ne?
Hm. also eine gewisse Wirkmächtigkeit an der Stelle. Ja, ja, Barad-Dûr wurde ja wieder errichtet. Ehrlicherweise, vielleicht hast du da doch nochmal irgendwie eine Zahl oder so. Ich glaube, nachdem Sauron aus Dûl Guldur vertrieben wurde,
10 Jahre später,
hat er sich
2551 des dritten Zeitalters, aber ich schaue es gerne nochmal nach. Es ist 10 Jahre nach dem Hobbit, ne? Also nachdem Sauron aus Dûl Guldur vertrieben wurde, ist er dann ja nach Mordor gegangen, hat das wieder aufgebaut. Genau, und ja, zumindest Aufzählung der Jahre steht, beginnt. Ne? Ich weiß nicht, ob es hier auch eine Zahl gibt, wann es fertig ist.
Aber muss ja relativ zügig dann gewesen sein, verhältnismäßig.
Ja, und das kommt vielleicht im Film zum Beispiel gar nicht so sehr raus, aber ich meine mal, Sauron ist am Ende im dritten Zeitalter 50 Jahre im Mordor, ein bisschen mehr, 60, 70. Und dafür ist das dann ja doch schon wieder ganz schön groß geworden, ne?
Mhm. Die Orks Dauer, also auch wirklich Akkordarbeit leisten müssen. Und so wie wir Sauron kennen, war er vermutlich auch nicht zimperlich mit seinen Orkarbeitern.
Ja.
Also in dem Fall das Gebäude auf den Knochen der Orks errichtet.
Aber genau, das ist immer so bei diesen großen Gebäuden, gerade von aber in eher archaischen Gesellschaften, da gibt es natürlich immer auch Opfer bei solchen Bauten. Ne? Das war beim Kölner Dom so, das ist beim Barad-Dûr so.
Ist das jetzt ein Vergleich?
Das, also der eine ist ein Turm, das andere sind zwei Türme, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Lustig, ich war gestern in Köln. Ja, fällt dir zu Barad-Dûr sonst noch irgendwie was ein? Weil eigentlich, also wir haben ja ein bisschen rumüberlegt und mir fällt jetzt nichts mehr ein, weil wir auch einfach, also ich habe jetzt zu Barad-Dûr eh nicht so viel im Hinterkopf gehabt. Ich habe dann nochmal 2, 3 Sachen nachgelesen und das ist im Endeffekt so im Großen und Ganzen das gewesen, was ich eh im Hinterkopf hatte.
Also was ich glaube, was man schon noch sagen muss, wir sprechen ja immer nur über Außen. Wir haben eigentlich wirklich gar keine Ahnung, wie sieht es, was ist Inside Barad-Dûr so, ne?
Da können wir eine Sache ja gesichert sagen, es gibt eine Folterkammer.
Ja, Gollum wurde gefoltert, das auf jeden Fall. Wahrscheinlich gibt es auch einen Aufbewahrungsort für den Palantir von Minas Isil, beziehungsweise später dann Minas Morgul. Das heißt, mindestens 2 Räume gibt es in diesem absurd hohen, absurd großen Turm. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Aber
in Mordor läuft das intern unter der Echoturm.
Ja, ja, also ich denke, es wird auch aus Sicherheit, also das Ding ist halt auch, also wir wissen, es ist eine Festung, die mal belagert wurde und sehr, sehr lange erfolgreich standgehalten hat. Also das heißt, es wird Waffenkammern geben, es wird sicherlich auch viel, viel Platz für Menschen, Orks und so geben, dass die da halt auch dementsprechend drin sein können, wenn sie belagert werden. Es wird sicherlich wird auch irgendwie als einen Raum für Sauron geben, zumindest in der Buchversion, weil es da ist, hat er ja auch eine eher etwas physischere Gestalt als nur dieses Auge, was über allem schwebt. Wahrscheinlich gibt es auch Räume für Ringe, vielleicht. Der eine Ring, vielleicht ist dann Saurons Finger, aber was ist mit den 9 der Nazgûl zum Beispiel?
Es wäre ja schon fancy, wenn die so ringförmig angeordnet wären.
Ja, aber vielleicht gibt es irgendwo so ein, ne, da ist so ein Tisch in der Mitte und dann gibt es ja ab und zu mal das Ringgeist-Meeting und jeder Nazgûl muss sich so vor seinen Ring stellen.
Das ist sowas ähnliches wie König Arthurs Tafelrunde.
Ja.
Dann.
Ja, Saurons Ringrunde.
Aber gerade auch mit der Belagerungsdauer und die Heere des letzten Bündnisses waren jetzt ja im Vergleich zu den Heeren, die wir im dritten Zeitalter sehen, eigentlich also riesig. Ja, also nahezu alles, was wir im dritten Zeitalter sehen, muss ja ziemlicher Pipifax verglichen mit den Heeresgrößen zum Ende des zweiten Zeitalters gewesen sein. Eigentlich
das ist einer der Punkte, die in der Amazon-Serie vielleicht nicht ganz so gut rausgekommen sind bis jetzt.
Ja, also. Aber der coole Troll hatte Screentime und ein Lied. Nee, aber wir müssen ja dann im Endeffekt eigentlich von der stärksten Festung Mittelerdes sprechen.
Ja, also oder? Da würde ich schon auf, das soweit würde ich schon auf jeden Fall gehen. Das würde ich aber auch im dritten Zeitalter wahrscheinlich, also zum Zeitpunkt, wo es halt wieder aufgebaut worden ist, ne, wenn es ein paar Haufen Steine da, das ist vielleicht jetzt nicht die stärkste Festung, aber zumindest.
Wobei mit der Bauzeit?
Ja, ist halt die Frage, wie viel ist übergeblieben so, ne?
Zumindest der Turm steht.
Aber das aufgebaute Barad-Dûr ist mit Sicherheit die stärkste Festung Mittelerde. Schon alleine natürlich aufgrund dessen, wer es beherrscht, so, ne? Aber auch das, und es ist halt
auch dieser magische Aspekt dabei.
Der magische Aspekt, und da ist ja auch noch ein bisschen was außenrum, so, ne? Da ist halt die Ebene von Gorgoroth, bis du da bist, nach dem Schwarzen Tor und allem, so, das, insofern ist es vielleicht sogar im dritten Zeitalter ein bisschen mehr, weil da, im zweiten Zeitalter gab es das Schwarze Tor ja noch nicht.
Mhm. Ja, aber eigentlich clever. So im dritten Zeitalter gehst du hin, baust Baratur auf, du weißt so, vielleicht habe ich nicht ganz so viel Zeit wie beim letzten Mal. Dann
meinst du eher so ein bisschen Fusch am Bau mäßig?
Nee, nee, dann, so einfach Konzeptverlagerung. Ja,
den Stahl hier, den brauchen wir nicht, nimm mal Aluminium und vielleicht hätte er...
Oder gepanschten Beton.
Ich glaube eigentlich, es wird ja gesagt, wenn der Ring vernichtet wird, bricht der Turm zusammen. Hat mit dem Ring gar nichts zu tun. Das waren einfach die ganzen Baufehler, die dann sich da summiert haben und irgendwie bei Sauron einmal wütend auf den Tisch gehauen hat.
Nee, ich glaube, es war einfach die Eruption, hat ja ein Erdbeben ausgelöst, das Orodruin und...
Also die zweite Bauweise war eher so eine amerikanische Bauweise.
Ein Zurückfalthaus. Nee, aber es ist ja also im zweiten Zeitalter großes Festungsgelände, große Festung an sich. Davor Horden, scharenweise Orks, Trolle und andere böse Wesen. Und dann überhaupt bis zur Festung zu kommen, aufgrund dieser Gegebenheiten schon einfach schwer. Und dann hat er im dritten Zeitalter, okay, ich habe nicht ganz so viel Zeit. So natürlich, ich baue das schon wehrfähig und vor allem fallisch auch aus. Aber ich habe nicht mehr ganz so viele Orks und deswegen baue ich jetzt...
Die werden da halt auch so ein paar Pappen dann an die Wand gehängt haben, die so ein bisschen böse aussehen, ne? Wenn du nicht so viel Zeit hast, dann kannst du dir halt nicht leisten, dass da alles richtig ist.
Womit wir dann wieder in den USA wären, bei Halloween, da wird ja auch alles zugepappt. Aber gut, kommen wir doch einfach zum Schwarzen Tor, verlassen wir Barad-dûr. Vielleicht kehren wir am Ende nochmal zurück und besprechen den Einsturz etwas detaillierter. Aber ja, das Schwarze Tor, wo ist denn das hingebaut? Weil vielleicht, also grundsätzlich gehen wir natürlich davon aus, dass ihr, während ihr das hört, schon irgendwie wisst, wo das ist. Aber für all diejenigen, die sich da vielleicht doch nichts drunter vorstellen können.
Wie Frodo zum Beispiel?
Bevor jetzt, genau, wie Frodo zum Beispiel. Es klingt jetzt also ein bisschen, als sei vor dieser Festung einfach ein Tor gebaut worden. Dem ist aber nicht so. Also Tim, das Schwarze Tor, wo ist es?
Halt nicht direkt vor Barad-dûr, klar, ne, sondern am Eingang zu Mordor, also zum gesamten Land. Mordor hat ja so eine etwas sehr spezielle Geografie. Ne? Es ist eigentlich fast, zumindest außer im Osten, von Bergen umgeben. Das Schattengebirge und das Aschegebirge auf beiden Seiten. Und da, wo die sich quasi treffen, nämlich im Nordwesten, da ist so eine kleine Lücke, beziehungsweise eigentlich sind es sogar zwei, weil es in diesem... Also ein Gebirge ist ja kein Strich, sondern immer ein Balken und da, wo diese beiden Balken aufeinandertreffen, ist quasi ein, nennen wir es mal ein sehr großer Platz, ne? Mehrere Kilometer Bereich, wahrscheinlich eher sogar mehrere hundert Kilometer, ne? Also das ist dann im Endeffekt Udun, wo es dann am oberen Bereich und am unteren Bereich jeweils Öffnungen gibt und an der oberen dieser Öffnung ist der Morannon, also das Schwarze Tor. Und das ist halt da, wo Mordor quasi auf die Länder, die nicht Mordor sind, treffen.
Und das ist so mit dem Schwarzen Tor quasi verriegelt, durchgangsgesperrt worden.
Ja. Und da erhebt Sauron dann seinen Narrenzoll.
Wissen wir, wann das Schwarze Tor ungefähr errichtet wurde? Also wurde das erst nach Saurons Wiederkunft oder Wiederkehr nach Mordor errichtet?
Ja, also wir wissen ja, wer es errichtet hat. Diese ganzen Wehranlagen von Mordor sind eigentlich... nicht von Mordor gebaut worden, sondern Sauron ist, was das angeht, ja so ein bisschen so wie so ein Einsiedelkrebs, der nimmt einfach das, was schon da ist. Wir wissen von denen eigentlich allen, dass die äußeren Geschichten hat Gondor gebaut. Und das heißt natürlich, dass die erst im dritten Zeitalter gebaut werden konnten, weil vorher gab es Gondor ja jetzt nicht. Und deswegen wird es zum Zeitpunkt zum Beispiel des letzten Bündnisses auch noch nicht das Schwarze Tor an sich gegeben haben. Vielleicht gab es ja ein vergleichbares Ding, was Sauron da schon mal hingezimmert hat. Oder hat er zumindest so ein paar, weiß ich nicht, ein paar Baustellenlichter aufgestellt. Aber das Morannon, so wie wir es kennen, ist sicherlich erst im dritten Zeitalter.
Und das ist vielleicht so ein bisschen interessant. Wenn man das, da gehe ich jetzt mal explizit in die Filme rein. Ich hoffe, die meisten von euch können sich da jetzt bildlich was drunter vorstellen, falls nicht. Die Empfehlung bezüglich guckt die Filme kommt noch, an der Stelle aber schon mal vorweggenommen, guckt die Filme, in dem Fall insbesondere Teil 2 und 3. Das sieht ja nicht aus wie etwas, was jetzt von Gondor gebaut wurde, sondern das ist designtechnisch ähnlich, wie wir dann Minas Morgul sehen, dieses Zackige, dieses Spitze, dieses Bedrohliche, oder wie wir auch Barad-dûr sehen. Und das Tor ist ja irgendwie metallverschlagen, alles in dunkel und rostig, und dieses Tor geht ja nur auf, wenn sich wirklich ein paar Trolle ins Zeug legen im Film, um da den Flügel so ein bisschen auseinander zur Seite zu ziehen und zu schieben, dass da dann halt Armeen durch können. Und die, also wenn die Menschen das gebaut haben, also können
wir wissen ja, dass es von Gondor erbaut wurde, aber wir wissen natürlich nicht, oder beziehungsweise wir können auch davon ausgehen, da werden ja, es wird ja irgendwelche Modifikatoren von Sauron noch dran gegeben haben. Der wird das schon so nach seinem Sinne umgebaut haben. Mhm. Ne? Das, vielleicht war es auch ein bisschen hell und dann haben sie noch ein bisschen schwarze Farbe geholt, oder ne? Auch die Sache mit dem Tor an sich, also das Tor im Morannon, vielleicht wird da auch nochmal was umgebaut worden sein. Ne? Das jetzt so schwer aufzumachen ist, das wird vielleicht für Gondor auch gehen, dann werden die vielleicht einen anderen Mechanismus gehabt haben, wie das funktioniert.
Ja, so Ochsen vielleicht.
Ja, man kann ja auch, ne, das Tor ist ja so gesehen umgedreht in seiner Bestimmung. Es war ja ursprünglich dafür gedacht, um Mordor abzuwehren. Ne? Und ist ja, das heißt, zumindest so die Aufbauten, in welche Richtung man guckt und vielleicht auch die Brüstung und so, das wird mit Sicherheit ja irgendwie geändert worden sein, weil sonst guckt das ja in die falsche Richtung.
Mhm. Es gibt ja auch noch zwei Türme, davor oder dahinter, je nachdem, von wo man gerade ausguckt. Ja,
Karkas
und
Arkas.
Also wir sind jetzt quasi mit Frodo und Sam vorm Schwarzen Tor, und dann kommt das Schwarze Tor, und dahinter gibt es ja noch zwei gondorianische Wehrtürme quasi.
Zwei Türme vielleicht sogar, ne? Je nachdem, wie man das...
Haben wir auch schon mal mit Sicherheit drüber spekuliert. Was ist eigentlich mit die zwei Türme gemeint? Sind es die beiden Türme hinterm Schwarzen Tor? Sind es der Orthanc und Barad-dûr?
Zumindest aus Frodos Perspektive kann es ja nicht Orthanc und Barad-dûr sein, weil der davon ja gar nichts weiß. Barad-dûr vielleicht, aber Orthanc, das wird nicht so sehr in seinem Kopf.
Also ich kann mich auch nicht mehr 100% daran erinnern, in welcher Folge das gegebenenfalls aufgekommen war, aber ich bin mir auch sicher, dass wir ungefähr zu der Überlegung gekommen sind, dass es vermutlich um Orthanc und Barad-dûr geht, wegen des Bündnisses und weil wir halt viele Handlungen im zweiten Teil halt in Rohan haben. Aber so ganz genau wissen tun wir es nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir haben damals nichts gefunden, oder? Also, oder wüsstest du jetzt irgendwie, hast du eine bestätigte Quelle?
Ich glaube, das können wir so sagen.
Ja. Ja, wir haben eigentlich auch keine genaue Vorstellung. Da gehen wir jetzt mal einfach so ein bisschen in die Überlegung rein, wie das Ding eigentlich betrieben wird. Aber grundsätzlich,
so
also
organisatorisch.
So, du hast ja schon irgendwie seit ein paar Jahren Krieg, also Mordor übt ja schon Druck auf die Grenzen Gondors aus. Von mir aus können wir das auch schon so ein bisschen zum Ringkrieg zählen, aber das passiert ja über mehrere Jahre.
Das fängt ja eigentlich schon an, bevor Sauron im Mordor ist, weil Minas Morgul ja schon sehr viel länger von Tenasco besetzt ist.
Aber am Ende zentrieren sich Saurons Kräfte halt doch wieder nach Mordor. Und da stelle ich mir schon die Frage, wer koordiniert eigentlich, wer da reinkommt, wer da rausgeht, wann das passiert, in welcher Truppenstärke, gibt es da irgendwie eine Liste, haben die Funk, Telegraph, Faxgeräte, wo wir schon beim Büroturm Barad-dûr sind, der das Ganze verwaltet.
Vielleicht sind die auch schon digitalisierter und machen das wie die deutsche Digitalisierung, wo du dir für jede Behörde erstmal irgendein Quatsch Programm runterladen musst oder dich bei irgendeinem Schwachsinnsportal registrieren musst. Und die haben ja immer so schöne Namen. Also ich habe jetzt, das vom Finanzamt heißt ja zum Beispiel Elster. Was irgendwie schon, kein Witz.
So geschrieben wie der Vogel, der auf die ganze Dinge steht. Ah ja, okay.
Ja, und vielleicht hat Sauron ein ähnliches System entwickelt, wo die Orks sich erstmal, die haben bestimmt auch so eine, ich sag mal, Zeiterfassung, wo dann klar ist, wer wann wo arbeiten muss.
Wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten.
Anlegen würde sich zum Beispiel der Name Meister vielleicht. Ne? Meister hat gesagt, ich muss wieder arbeiten. So.
Das Auge-Kommunikationssystem.
Das Auge vielleicht, ja, genau.
Auge.
Wir machen heute einen Augencall. So, ne? Vielleicht sagt man das bei denen so.
Also es ist ja schon relativ klar, wie vieles an Heeresbewegungen und an Kriegsorganisationen läuft ja über den Hexenkönig. aber einige Sachen auch über Sauron selber. Und ich frage mich schon, wie ist eigentlich dieses große militärische Gesamtunterfangen mit der ganzen Organisation Logistik, was ja im militärischen Kontext ja wirklich das Größte ist und das Schwierigste ist, auch über die Äonen der Menschheitsgeschichte.
Das ist ja wahrscheinlich auch das, woran Sauron am Ende sogar ein bisschen scheitert, dass er es nicht hinbekommt, seine Leute, die ja mit Sicherheit mehr sind auf der freien Völkerseite, zum entscheidenden Zeitpunkt am richtigen Ort sah.
Aber also irgendjemand, was ich mir denke, ist irgendjemand muss das Ganze hier organisieren und den Überblick haben. Und da frage ich mich schon, ist das Schwarze Tor einfach, das sieht, okay, da kommt ein Heer, kommen und wir lassen die durch, weist da dann auf, also von der Besatzung des Schwarzen Tors, gibt es da irgendwie ein Anführungszeichen, einen Chefverwalter, der dann vor Ort ist, oder sind das einfach Ork-Hauptleute? Ist es vielleicht tatsächlich irgendwie einer von den schwarzen Numenora,
also,
die ja...
Es gehen ja schon ab und zu Leute rein. Es muss also irgendeine Art Gästeliste geben, wo drauf steht, morgen 24 Uhr kommen die Ostlinge, da muss das Tor aufgemacht werden.
Und ich frage mich schon, also klar, vielleicht, also Tolkien hat sich ja über wirklich einen Riesenhaufen an Dingen, Informationen und so weiter Gedanken gemacht. Aber das ist das, was ich mich da halt, als ich den Film dann mal gesehen habe, auch gefragt habe. So, okay, die Ostlinge sind jetzt an den Fahnen, an den Hörnern irgendwie zu erkennen. Vermutlich sind vorher auch Boten hin und her gegangen. Aber also irgendjemand muss doch eigentlich einen Überblick haben. Und mich würde wirklich interessieren, wie das da läuft. Ich fürchte, wir finden dazu leider nicht so viele Informationen.
Ich könnte mir vorstellen, also ich habe den Eindruck, Saurons Stärke ist nicht Information und Kommunikation.
Nee, eher weniger, okay.
Ja, also irgendwie, das mag auf den ersten Blick ein bisschen widersinnig erscheinen, weil er ja schon sehr viel darauf einsetzt, Bescheid zu wissen, was abgeht. Ne? Hat er ja auch ganz gute Mittel mit den Nazgûl, mit den Palantiri, mit vielen, vielen Mittelsleuten. Es wird ja auch gesagt, dass so Vögel für ihn spionieren und so. Trotzdem hat er sehr lange nicht so wirklich eine Ahnung, was wo genau abgeht.
Der weiß ja nicht mal, wo das Auenland ist.
Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das so der Typ ist, der...
Und er kann es auch von seinem hohen Turm nicht sehen.
Ja, aber vielleicht sind in diesem hohen Turm einfach sehr viele Zettel, wo der alles aufgeschrieben hat. Aber er kriegt es halt einfach nicht gebacken, diese ganzen Informationen sinnvoll zu strukturieren und zu ordnen. Das ist ja das, woran dann oft viele scheitern. Die häufen einen riesen Heuhaufen an, aber sind nicht in der Lage, die Nadel dann zu ordnen.
Du meinst, du hast quasi alle Zutaten und Materialien für das gesamte Rezept, aber wenn du dann quasi das Essen verfeuerst und den Topf darauf versuchst zu braten, dann kommt halt eher was Halbgares dabei.
Aber ja, das ist ein anderes Thema. Ja,
da spricht der Tabak aus dir.
Aber ich denke schon, dass das eher, so dann ist, dass dann da kommt dann vielleicht ein Bote aus Barad-dûr zum Schwarzen Tor geritten und sagt, hey, in 2 Stunden müsst ihr das Tor aufmachen, weil da kommt dann jemand. Und vielleicht waren die aber 3 Stunden schneller und dann wurden die halt erschossen vorm Tor. Ich denke, dass solche Sachen auch vorkommen.
Aber bisher erfolgreich vertuscht, denn Aufzeichnungen gibt es keine darüber.
Ja gut, aber wenn alle erschossen sind, wer soll das aufzeichnen?
Ja, ich weiß nicht.
Oder es gibt Aufzeichnungen, sind aber im Zettelchaos.
Ich weiß nicht, also, so irgendwie so Fehlermanagement, so, ja, Chef übrigens, ne?
Ich glaube, Sauron ist auch nicht wirklich der Typ für Fehlermanagement.
Okay, aber nochmal zurück. Was ich mir auf der anderen Seite dann halt auch vorstellen kann, wer ist denn so blöd, in Anführungszeichen, und versucht irgendwie, beispielsweise, gehen wir mal einfach davon aus, die Waldläufer Isiliens, die ja quasi die grüne Grenze von Gondor halten, natürlich, die fangen da potenziell Haradrim ab, die fangen Ork-Patrouillen ab und können dementsprechend sich theoretisch auch deren Klamotten nehmen. Und dann könnte man ja auch als Menschen, als Waldläufertrupp verkleidet zum Schwarzen Tor gehen und zwar nicht nur zur Aufklärung, sondern auch versuchen, da reinzukommen.
Aber da gibt's ja
aber ich glaube, keiner ist so bescheuert, das zu machen. Und vielleicht ist das auch einer der Punkte, auf die Sauron halt vertraut hat. Ja, dann kommen die durch und wenn da halt dann irgendwie ein paar Waldläufer oder ein paar Menschen sind.
Das wäre auch nicht so schlimm, ne?
Ich habe so viele Orks hier versammelt und am Ende kommen die auch nicht mehr raus. Und was wollen die mir denn hier machen?
Ja, vielleicht ist das der Punkt, ne?
Und ich glaube, und das würde ich den Orks dann auch zugute halten, wenn da jetzt rein theoretisch eine wirklich große gondorianische oder elbische Streitmacht aufmarschiert, das würden die vermutlich erkennen.
Ja, sicher. Es geht ja eher so, ne? Was passiert, wenn da wirklich jemand mal so 10 Ostlingskleider anzieht und dann durchs Tor geht?
10 kleine Ostlinge.
Ich meine natürlich am Ende, was willst du auch als Gondor da, ne? Du weißt, was im Mordor, glaube ich, abgeht am Ende. Du hast da nicht so, also klar wäre es für dich interessant zu wissen, ob Sauron jetzt zum Beispiel Truppen zum Schwarzen Tor zieht oder Minas Morgul.
Aber das kannst du halt auch von außen aufklären.
Ja, genau. Und da ist vielleicht das einfach ein, das ist wahrscheinlich auch das, was die Waldläufer eher so machen. Ne? Mhm. Die beobachten wohl in Ithilien Sauron, wen wohin schickt. Ne?
Gehen wir von dem Punkt vielleicht weg. Aber ich glaube, da kommen wir nicht so ganz weiter. Aber interessant ist es schon, sich da mal Gedanken drüber gemacht zu haben. Was wir wissen, und dann kommen wir vielleicht so ein bisschen wieder zur eigentlichen Geschichte, zum Herr der Ringe, sowohl im Buch wie auch im Film, bekommen Frodo und Sam ja die Möglichkeit, als eben dieses Heer kommt, das Tor offen ist, damit reinzulaufen. Werden ja von Smergol zurückgehalten. Da gibt es ja im Film diese schöne Szene. Und in Anführungszeichen, stehen dann vor dem Tor. Warum sind die Hobbits nicht doch einfach durch?
Ja.
Und haben gesagt, wir machen das jetzt trotzdem.
Sie müssen halt durchs Tor so. Also, das, ich kann schon verstehen, warum ihnen. Also, nee, ich kann nicht. Dass ihnen zu dem Zeitpunkt klar wird, das ist irgendwie nicht machbar gerade, verstehe ich.
Mhm.
Warum es nicht vorher schon klar wird, kann man sicherlich hinterfragen.
Das hatten wir ja auch schon mal. Ja. Warum hat Gandalf denen eigentlich nicht genug Informationen mitgegeben, ja, um vielleicht nicht theoretisch blindlings ins Schwarze Tor reinzurennen?
Ja.
Auf
der anderen Seite, vielleicht gibt es, ja gut, Gandalf und verschlossene Türen ist ja so ein anderes Ding. Irgendwie hat er einen sehr eigenen Lösungsansatz.
Es meistens war kein Touch zum Türeinschlagen.
Man haut mit dem Stab dagegen, bis sie halt einbricht. Also, bei den Hobbit-Türen funktioniert das zumindest.
Und wir haben ja auch ein paar prominente Handlungen dann vor dem Schwarzen Tor noch im dritten Zeitalter, zum Ende des dritten Zeitalters. Da haben wir ja einmal unter anderem die Verhandlungsgeschichte, wo Sauron seinen schwarzen Mund, seinen Statthalter, schickt. Und das ist ja schon irgendwie so eine Sache, da fragen wir uns, warum? Was ist das Motiv dahinter? Also klar, in dem Fall haben wir es, da steht halt eine Streitmacht der Menschen. Gut, Aragorn hat durch den Palantir angekündigt, pass mal auf, ich komme, mich zu hauen.
Ja.
Also in dem Fall die Information, dass da jemand kommen würde, ist offensichtlich entsprechend auch übermittelt worden. Und trotzdem dann diese Verhandlung. Also warum bleibt Sauron nicht einfach konsequent hinter seinem schwarzen Tor und kommt nicht raus?
Ich glaube, auch das ist nämlich ein Punkt, weswegen ich sage, Sauron ist nicht so wirklich der Informations- und Kommunikationstyp. Wahrscheinlich geht Sauron, also es gibt ja nur die Möglichkeit, Sauron muss zu dem Zeitpunkt davon ausgehen, Aragorn hat seinen Ring.
Mhm.
Weil er weiß, die Sache mit den Hobbits hat er irgendwie so halb gerochen, aber ihm ist ja nicht klar, was die sollten.
Mhm.
Sonst hätte er sicherlich ganz anders nach denen gesucht.
Ja.
Und dass sie den Ring haben, noch ganz, ganz viel mehr, ne? Sondern die, dass Sauron verliert, und das ist ein Punkt, da machen wir vielleicht mal irgendwann eine Sonderfolge drüber, aber Sauron verliert am Ende am Amon Heen die Spur des Rings.
Ja,
er
spätestens.
Bis dahin ist das irgendwie recht klar, weil es gibt ja diesen Überfall und ist schon sicherlich der Gemeinschaft gewesen. Aber er geht dann davon aus, dass der Ring mit Pippin und Merry nach Rohan geht, beziehungsweise nach Isengard sollte und dann da irgendwo verloren geht, weil er weiß, die Truppe nicht bis Isengard gekommen ist, beziehungsweise vielleicht doch, aber dann haben die Ents Isengard gesnackt und er weiß, irgendwo da ist der Ring verloren gegangen, aus seiner Warte. Und das heißt, der Ring ist für Saurons Warte nach Rohan gegangen, vielleicht irgendwann bei Theoden gewesen und dann aber irgendwie, weil Aragorn sich ja dann auch noch zeigt, von wegen, ich gehe jetzt von Rohan nach Gondor, nach Gondor mit Aragorn gekommen. Das ist wahrscheinlich, wovon er ausgeht.
Und da schließt sich auch der Kreis, dann hat wohl Isildurs Erbe jetzt wieder.
Genau, für ihn völlig nachvollziehbar. Mhm. Ja, war schon mal so. Und was für Sauron ist das jetzt eher weniger ein, der kommt jetzt und haut mich, weil er sauer ist, sondern der hat den Ring und fordert mich heraus als ja neuer dunkler Herrscher im Endeffekt. Ihm ist, glaube ich, nicht ganz klar, wer von beiden, ob es Gandalf oder Aragorn ist. Da könnte man noch drüber streiten. Ist aber für ihn völlig egal. Da steht jemand mit seinem Ring vor seiner Tür und fordert ihn heraus. Und dementsprechend ist das, glaube ich, zu sehen, dass er diesen Verhandlungsversuch macht. Weil sonst, da steht jemand mit 7000 Leuten vor einem Tor, wohinter wahrscheinlich 70.000 Leute stehen und sagt, hey, komm, ich hau dich. was würde man normalerweise machen? Ne? Entweder man lässt das Tor zu und sagt, ja, bleib da, ist mir doch egal, oder du überschwemmst die halt. Aber dass da jemand rausreitet und sagt, hey, überlegt euch mal, wollt ihr nicht hier die Länder hier übergeben? Ne? Und die Bedingungen passen ja vielleicht auch so ein bisschen dazu, von wegen, wir wollen Isengard haben, der will nämlich den Palantir wieder haben, er möchte die Länder bis zum Anduin, die westlich davon sollen sich unterwerfen. Er versucht da schon den geschicktesten Weg, und das letzte Mal, wo er das gemacht hat, so einen Verhandlungsversuch, ist eigentlich sehr, sehr lange her. Das ist nämlich die Nummer mit den Numenorern, wo sie versucht haben, also wo die wirklich mal in der Übermacht waren und er da nichts gegen machen konnte. Und das Muster wiederholt sich da, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, nur dass halt völlig klar ist, dass die Menschen militärisch eigentlich überhaupt nichts mehr.
Genau, aber er muss davon ausgehen, dass sie ihm eigentlich überlegen sind, weil sonst würde er das nicht machen mit dem
Sauberungsmantel.
Weil warum sollte er sonst denen sagen, dass er die Hobbit, also, weil das ist verhandlungstechnisch etwas ungeschickt zu sagen, wir haben hier eine Verschwörung aufgedeckt, was er ja tut, aber wir wussten eigentlich gar nicht, worum es geht.
Siehst du, und die Überlegung, die ich dahinter habe, ist, deine Überlegung kann ich total folgern. Ich glaube aber tatsächlich, dass es da eher um den Versuch der Informationsbeschaffung geht.
Genau, weil er guckt nämlich, wie die reagieren. Und genau, das ist schon richtig. Aber natürlich, er nimmt die Bedrohung auf jeden Fall so ernst, dass er davon ausgeht, dass er, wenn das einfach eine normale Schlacht so ist, dass er da vielleicht nicht siegreich rausgeht.
Ja.
Sonst würde er das nicht machen.
Und was da vielleicht entscheidend dazu kommt, sein Heer ist ja vor Minas Tirith geschlagen worden auf dem Pelennor.
Eins von seinen Heeren. Er hat ja noch viel mehr.
Ja, aber er hat sie ja, und das haben wir auch in anderen Folgen schon mal erörtert, er hat ja früher angegriffen, als er eigentlich wollte. Und dieses Heer ist unterlegen in einer Schlacht, wo dann potenziell Aragorn als der Ringträger in seiner Überlegung gekommen ist und dieses große Heer schon besiegt wurde. Klar, er hat noch, ich sag mal, amtlich was in Reserve. Aber ich denke wirklich, der Saurons Mund ist raus, um zu gucken. Also, wie du auch gesagt hast, mit der Verschwörung so, wir haben die Verschwörung aufgedeckt. Wir haben keinen Plan, worum es geht, aber wir haben euch erwischt.
Genau. Und da ist natürlich die Überlegung, sie werden vielleicht sagen, aber wo ist eigentlich der Ring? Ne? Vielleicht ist es sowas, oder vielleicht sagen sie auch, ja, okay, also er weiß nicht genau, worum es geht. Er versucht, Informationen zu gewinnen. Wie reagieren Aragorn und Gandalf?
Das Vorgehen des des Mundes muss ja, also ist ja offensichtlich, auch sie möglichst zu quälen in der Hoffnung, ist halt einer von deren Freunden, Bekannten gewesen. Das funktioniert ja auch. Sieht denen ja an, okay, sie kannten sie. Und
aber er versucht ja auch vorher herauszufinden, überhaupt, wer ist eigentlich der, das gerade mich herausfordert. Das sagt ja auch Saurons Mund. Ne, wer von euch verhandelt hier jetzt eigentlich gerade mit mir? Und das ist ja auch, wer ist das jetzt eigentlich gerade, der hier kommt? Ne?
Ja. Gut, da stellt sich dann schon raus, relativ bald, dass es Aragorn ist, aber danach hören die Verhandlungen halt auch sehr abrupt auf. Was dann mit der Kopflosigkeit des Mundes von Sauron zusammenhängt.
Zumindest in der Filmversion, ja.
Aragorn tötet ihn dann. Ich glaube, er sagt dann in dem Kontext irgendwas von wegen, es gibt hier nichts mehr zu verhandeln. Nach dem Motto.
Im Film, das ist einer der Punkte, lässt er so ein bisschen die Maske sogar fallen, ne? Weil er schlägt ihn und sagt dann, ich will das nicht glauben. Und das kann ja nur, also das ist für Sauron eigentlich sehr viel Information, die er da gerade kriegt. Das kommt nicht bis zu dem, weil die Ereignisse dann sich natürlich irgendwie überholen, aber ob das die geschickteste Nummer ist, ne? Also im Buch zum Beispiel ist es ja einfach so, dass Gandalf sagt, nein, wir machen das nicht. Was ja auch zu dieser Tarnung passt, und wir fordern ihn jetzt heraus und schicken den Mund ja einfach nur zurück.
Aber so oder so, die Information kommt halt nicht an. Es ist weiterhin nicht das, was Sauron eigentlich wissen möchte. Bleiben wir nochmal an der Szene des Köpfens von oder der Enthauptung von Saurons Mund durch Aragorn. Ich glaube, ist nur in der Extended Version. Ist das in dem Fall als Kriegsverbrechen zu sehen, weil er quasi einen Parlamentär tötet, oder ist er kein Parlamentär mehr? als er da halt.
Nach.
Sag mal, oder ist das in dem Fall einfach ein Kombattant im Informationskrieg?
Ja, also nach menschlichen Maßstäben ist es ein Kriegsverbrechen, jemanden, der dich gerade nicht angreift, umzubringen.
Ja.
Das insofern, man könnte, ja, also das Ganze ist natürlich ein Move in einem Krieg, der Aggressor ist ja ganz klar Sauron in dem Gesamtteil. Insofern ist das nach kriegsverbrecherischen Kriterien natürlich völlig in Ordnung, wenn man sich verteidigt und dass man dann auch selber
völkerrechtlich.
Völkerrecht, genau so nennt man das, ja, danke. Ich glaube trotzdem, dass das völkerrechtlich schwierig ist, wenn du sagst, wir machen jetzt Verhandlungen und dann schlägst du erstmal die gegnerische Delegation nieder. Ich bin jetzt auch kein Jurist und auch erst recht kein Völkerrechtsjurist, ich weiß nicht, wie man das nennt.
Ich glaube einfach Völkerrechtler.
Völkerrechtler, ja, aber also irgendwie richtig ist es auch nicht. Also und wie gesagt, es ist eigentlich auch unklug. Es ist natürlich so ein bisschen, ich glaube Aragorn, man könnte das im Film so sehen, der hat gerade wirklich Angst, dass die Tarnung fällt, ne? Also der hat Angst, dass da vielleicht einer von den Hobbits gerade sagt, scheiße Frodo, der hatte doch den Ring oder so. Und dann lieber jetzt so aus der Situation raus. Und so rum könnte man natürlich dann sagen, vielleicht eher einen Schuh draus. Aber es ist natürlich für Sauron schon irgendein Hinweis von, irgendwas hat er da getroffen gerade, ne? Es ist unwichtig, weil es passiert zu viel zu schnell danach. Aber
und in beiden Versionen, also sowohl im Buch wie auch im Film, ist ja der springende Punkt, er kriegt die entscheidende Information nicht, weil sie vorher nicht gegeben wurde. Im Film tendenziell eher verräterisch.
Sind, glaube ich, die Hobbits auch bei dieser Verhandlungsszene gar nicht mit dabei.
Ich meine auch.
Merry ist ja gar nicht mit vom Schwarzen Tor. Und Pippin, ich weiß gar nicht, ob der da in der Delegation ist.
Aber es ist so diese Information, er kann sich davon nichts kaufen, er kann nur interpretieren. Und im Buch muss er davon ausgehen, okay, Gandalf oder Aragorn haben halt den Ring. Da ist er nicht klüger als vorher. Und er muss davon ausgehen, dass sie ihn haben, weil was von den Hobbits gefunden wurde, da ist kein Ring, da sind keine Hobbits. Und im Film ist es ja dann gut, selbst wenn da jetzt irgendwie was Verräterisches wäre, nämlich dass sie halt einfach sehr entsetzt über das sind, was der Mund da vorträgt, ist ja okay, sie haben jetzt einfach mal einen Boten geköpft. Auch da muss er davon ausgehen, okay, der Ring steht da gerade vor meinem Tor.
Ja. Ja, klar, ja.
Ja. Und gut, an der Stelle kann man sich natürlich fragen, auf Menschenseite ist es klug, seine gesamte Armee, die gar nicht mehr so groß ist, vor diesem Tor zu parken.
Ja, gut, aber es ist.
Also natürlich ist im Sinne der Ablenkung.
Funktioniert ja nur so, ne? Ja. Wenn du sagst, ich vorher heraus. Es muss, das wird, glaube ich, irgendwo im Buch auch gesagt, es muss schon so viel sein, dass Sauron zumindest. Dass es mindestens der Größenwahn als Tarnung dient. Dass da jemand ist, ne, ob da, weil er weiß ja auch, die wissen nicht genau, wie viel der hat. Und vielleicht denken die Menschen, das ist, ne, das,
ja.
Sie sind damit stärker. Ne.
Aber ja, es ist klar, natürlich ist es unabdingbar, das als Tarnung aufrechtzuerhalten. Vor allem um diese, ich sag mal, diese Folge Richtung Mordor auch aufrechtzuerhalten. So, erst Sauron hat Wind bekommen, okay, da ist irgendwie was unterwegs. Der Ring ist gefunden und der Erbe Isildurs ist gefunden. Und in Rohan, die Schlacht wurde gewonnen von den Menschen. Mein Partner, Lakai, wie auch immer, Saruman, hat versagt. Wie konnte das passieren, trotz Übermacht? Also greife ich Gondor an. In Gondor kriege ich auf die Fresse. Wie konnte das passieren?
Ja, klar.
Und dann stehen die da vor dem Tor und die einzige Erklärung, die er hat, ist, da muss wohl mein Ring im Spiel sein.
Ja, und vor allem weiß er ja, dass der Ring irgendwo da in der Nähe ist, so, ne? Und weil klar, er kreisen seine Gedanken auch darum, wie er diesen Krieg gewinnt.
Und das
aber
ist auch
er
etwas,
will
was
ja
er nicht mehr auf seine Sauron-Tour machen kann, weil er weiß, der ist jetzt da, ich will den jetzt haben und ich brauche den jetzt auch.
Ja, ja. Ja, und am Ende ist natürlich Sauron, klar, ist ein abwartender Typ irgendwo, aber da ist auch Gier im Spiel, ne? Auch Sauron,
na klar,
hat Macht Gier und Gier nach diesem Ring. Und
3000 Jahre.
Ja, genau. Wenn du dem vor die Tür legst, aus seiner Sicht, wird er nicht sagen, ich komme morgen wieder so. Das ist wie mit dem Amazon-Paket, auf das man lange gewartet hat. So, das
ja, das ist wohl wahr. Ja, dann vielleicht noch eine Sache, dass geistete ja so ein bisschen durch den Äther und durch Interviews und es war für den Film ja ursprünglich mal die Idee, dass man Sauron vor dem Schwarzen Tor gegen Aragorn kämpfen lässt. Und dann hat sich Peter Jackson bewusst dagegen entschieden. Ich glaube, im Großen und Ganzen sind die allermeisten ihm auch dankbar dafür, dass er sich dagegen entschieden hat. Aber warum haben sie es nicht doch gemacht?
Ich glaube, es wäre schwer darstellbar gewesen. Und am Ende, also Aragorn ist immer noch ein Mensch. Wenn da, klar, ein vielleicht sehr geschwächter Sauron, aber doch halt ein Sauron aufs Schlachtfeld läuft, von dem ja Jackson selber am Anfang des ersten Films zeigt, das ist schon auch der, der die Schlacht des Letzten Bündnisses eigentlich nochmal rumreißt. Ne? Der verliert die Schlacht, der kommt alleine raus und gewinnt die eigentlich, wenn nicht die Nummer mit die Isildur und so passiert wäre. Und das lässt sich natürlich dann, wenn er dann, also klar hat er da den Ring nicht, aber trotzdem, und es sind natürlich die dramaturgischen Gründe, die Jackson selber anführt, von wegen, es entwertet irgendwie Frodos Reise auch sehr, sind natürlich völlig auch richtig. Ne? Manchmal machen sie, also oft haben sie auch gute Sachen gemacht, wenn sie Zeit hatten, über die Dinge nachzudenken.
Was sie für die Herr der Ringe-Trilogie hatten.
Sehr, sehr oft hatten, ja.
Ja. Ja, kommen wir an der Stelle nochmal kurz zurück zu Barad-dûr, weil wir da jetzt halt mit der Schlacht vorm Schwarzen Tor auch langsam an dem Punkt sind. Ja, sie haben zwar einiges an Hobbit-Ausrüstung gefunden, aber die Hobbits nicht. Und während die Schlacht vorm Schwarzen Tor entbrennt, schmeißt Frodo den Ring halt nicht ins Feuer. Aber letzten Endes landet der dann unter, ja, erstmal Gollums Beglückung, aber nur für kurze Zeit und dann Gollums Durcherhitzung.
Gollum war Feuer und Flamme.
In der Lava und so findet dann auch letzten Endes das Schwarze Land im Endeffekt mehr oder weniger seinen Untergang. Und auch die Macht oder
auch das Schwarze Tor stürzt ein, ja. Was ja auch dafür spricht, dass Sauron da noch irgendwas mitgemacht hat.
Genau.
Ne? Weil wenn es wirklich nur von Gondor gebaut worden wäre, wäre ihm das, dem Tor das ja eigentlich egal, ob der Ring jetzt zerstört ist.
Und durch die endgültige Vernichtung von Sauron, der an diesen Ring gebunden war, geht halt auch alles, was quasi an Sauron gebunden war, also sprich auch Barad-dûr und das Schwarze Tor, kaputt.
Ja. Ja, genau. Da ist die Ablenkung dann am Ende erfolgreich, obwohl Frodo ja nochmal versucht hat, den Plan zu torpedieren.
Ja. Vielleicht noch der Aspekt zum Thema Schlacht vorm Schwarzen Tor. Pippin bringt es ja irgendwie fertig, diesen Troll zu töten. Fiel mir jetzt gerade ein, wo du meintest, ja, wenn du da Aragorn gegen Sauron letzten Endes hinstellst, so Aragorn ist immer noch ein Mensch, dachte ich mir ja, aber Pippin und der Troll, also das kannst ja am Ende eigentlich auch keinem erzählen.
Ja, aber gut, er hat das gemacht und er hat das ja, Pippin macht das ja, um Beregond zu retten, ne, das ist ja da der und ich glaube, der wird dann auch ohnmächtig sein, also es ist schon, merkst auch, das ist über seine Kräfte eigentlich gerade hinausgegangen, und wir wissen natürlich nicht so, das haben wir in der Trollfolge nicht so ausgearbeitet, aber es gibt vielleicht auch etwas kleinere Trolle, die etwas einfacher besiegen kann, so, ne, auch da wird es ja große Unterschiede geben, und manchmal wächst man ja über sich hinaus und Pippin in dem Fall mit Sicherheit.
Ja, in den Hobbits, in etwas sehr Kleinem kann doch viel Überraschung liegen, so klatscht der eine Hobbit halt einen Troll, der andere einen Hexenkönig und dann gibt es eigentlich nur noch zu fragen, Tim, hast du zu dem Thema noch was?
Ich glaube gerade nicht, nein.
Gut, ich hätte nämlich noch eine schöne Klamauk-Frage, also ich behaupte mal, dass sie schön ist, eine Frage ist es auf jeden Fall. Das Schwarze Tor als Gartentor, was sollen die Nachbarn denken?
Also ich wäre, glaube ich, schon, das ist schon Grund für Nachbarstreit. Also gerade in Deutschland ist das ja oft ja so ein Grund für so einen Nachbarschaftsstreit. Danke. Wenn irgendwo irgendwelche Zäune und Tore aufgebaut würden, vielleicht sogar 2 Zentimeter über der Grundstücksgrenze. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, wenn Sauron zu dem Zeitpunkt einen Nachbar gehabt hätte, dass sie sich beschwert haben. Eigentlich ist es vielleicht auch am Ende, also Gondor hat das Tor ja gebaut. Offensichtlich ja schon auch auf Saurons Grundstück mit Mordor.
Ja,
vielleicht ist das Ganze einfach nur ein fortgesetzter Nachbarschaftsstreit.
Ich glaube, du weißt schon, worauf ich ungefähr hinaus möchte. Nach dem Motto, mal angenommen, der andere Nachbar hat da, keine Ahnung, schönes Klettergerüst.
Baue ich den einfach so mit so einem schwarzen Mauer.
Und dann annektiere ich das einfach und baue davor halt so ein Tor.
Ja gut, also es ist jetzt auch nicht unbedingt verboten. Also rechtlich vielleicht.
Was ja auch lustig wäre, fällt mir gerade ein, da kann man bestimmt einen riesen Reibach mitmachen, wenn du so eine Soundanlage für Gartentore oder auch Garagentore oder generell Tore, auch Fußballtore so als oder Eishockeytore, also dann in Stadien, wo auch irgendwie sinnvoll Tore von der Heimmannschaft geschossen werden. So einfach so ein Orghorn oder so Sound da reinpackst und immer wenn das aufgeht, kommt das halt.
So ein Klingeln wie in so einem Laden, wo jemand eintritt.
Ja, genau.
Das ist aber, glaube ich, sehr nervig, wenn da so eine Ausgleichskompanie durchmarschiert.
Muss man eigentlich mal. Naja, aber gut. Sei es drum. Dann haben wir noch ganz klassisch am Ende: Ein Zauberer kommt nie zu spät und ja, Gandalf war ja auch pünktlich am schwarzen Tor irgendwie.
Gerade rechtzeitig, könnte man sagen, ja.
Also, das Timing.
Also, Gandalf und das schwarze Tor, ne?
Mhm.
Ist ja schon auch so ein Ding. Er weiß, wo das ist, er weiß, was das ist. Und es geht gar nicht so sehr, dass Gandalf da hinreite. Es geht natürlich vielleicht auch so ein bisschen darum, wen er da so hingeschickt hat, ohne nähere Informationen zur Beschaffenheit und so. Also man an Frodo Stelle. Ich hätte nach der Nummer, wenn sobald die gut durchgegangen ist, noch ein paar Fragen an den lieben Gandalf, ehrlich gesagt.
Ja, sehe ich ganz ehrlich. Aber kommt im Film nicht, aber da können wir ja vielleicht noch mal auch da können wir ja vielleicht mal eine Sonderfolge zu machen. Ja, es ist schon komisch und wir hatten es auch schon ein paar Mal in unseren Folgen, wie eben auch schon mal angesprochen. Gandalf so das Mastermind hinter dem Plan, aber halt auch nur insoweit Mastermind, dass er für sich scheinbar einen guten Plan oder einen halbwegs funktionierenden Plan ausgeheckt hatte. Und das niemandem sonst irgendwie großartig mitgeteilt hat.
Ja, aber ja, das oder ich glaube, er hat nie so lange drüber nachgedacht, wie weit.
Also eigentlich auch. Also Gandalf gilt ja durchaus als impulsiv. Auf der anderen Seite durchaus auch als vorausschauend. Aber das ist schon irgendwie ein bisschen kurz geraten.
Ja, safe. Also
woran liegt's?
Vielleicht wollte er sich auch einfach nicht mit so vielen Informationen belasten. Vielleicht war ja der Plan, also ehrlich gesagt, es gibt keine Szene, wo Gandalf zu Frodo sagt, geh jetzt zum Schwarzen Tor. Sondern es gibt nur den Plan, du musst nach Mordor. Und Frodo kriegt mit, das Schwarze Tor ist der Eingang. Soweit ist das ja auch irgendwie faktisch richtig. Und wahrscheinlich hatte er vielleicht einen anderen Plan, wie man nach Mordor reinkommt. Nur leider hat er dem niemanden verraten.
Ja, und ich versuche mich jetzt mal so ein bisschen an der Ehrenrettung von Gandalf, also nicht, dass wir ihm jetzt seine Ehre genommen hätten, aber was er ja definitiv macht, er hält große Stücke auf Aragorn und auf Frodo, die ja im Endeffekt die zwei Schlüsselcharaktere in dieser Gemeinschaft sind, neben ja. ihm selber.
Sam,
und
aber ja.
In gewisse, nee, ich meine für das Grundvorhaben. Aus dem
Schachbrett her, wenn man das so denkt.
Genau. Ja. Nicht für das, was dann am Ende daraus geworden ist und was halt, also ich sag mal, als positiver Nebeneffekt, der im Endeffekt am Ende vielleicht auch Haupteffekt wird. Aber für Aragorn, für Gandalf ist klar, so Aragorn weiß, wie er Dinge zu machen hat. Mit dem hat er ja auch schon zusammengearbeitet und er hält große Stücke auf Frodo und geht vielleicht auch davon aus, so ich gebe ihm jetzt die Informationen nicht alle raus, weil wenn irgendwas ist, Aragorn weiß, wie es weitergeht. Oder wie man weitermachen kann. Vielleicht auch, wie man über Schleichwege nach Mordor kommt. Und bei Frodo denkt er sich vielleicht auch, aber das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu kurz gedacht. So, der weiß halt, dass er nach Mordor muss. Er ist ein Hobbit. Und im Zweifel, vielleicht ist er halt einfach so clever, dass er nicht geradeaus drauf zugeht.
Vielleicht war das der Gedanke. Das hätte dann allerdings nicht so gut geklappt.
Aber das kann ich mir zumindest vorstellen.
Ja, klar, aber du musst ihm ja dann doch auch sagen, also da ist es halt.
Oder vielleicht ist es auch sein geradezu liebevoller Glaube an die Hobbits, nach dem Motto, er hätte doch immer Jutje Jange.
Aber ja, vielleicht hat
vielleicht
auch
vor einfach eine gewisse Schicksalsgläubigkeit.
Vielleicht wollte er auch vor dem Tor einfach so eine Zeremonie von wegen, sollen wir sie reinlassen,
Wenn die Bestie vom Nazgul schreit, dann ja.
Ja.
Dann ist es approved.
Ja.
Gut, dann sind wir am Ende genauso wie Barad-dûr und das Schwarze Tor. Also nicht ganz so schlimm, es hat niemand was ins Feuer geworfen und der Tim und ich sind auseinandergeplatzt. Ich hoffe mal, dass das fürs Erste so bleibt. Aber ich wüsste nicht, dass wir auch irgendwie bisher irgendwas mit Ring großartig zu schaffen gehabt haben. An der Stelle sei euch ans Herz gelegt, schaut die Filme, hört die Hörbücher, liest die Bücher, schaut vielleicht mal in die Amazon-Serie rein. Es gibt ein sehr breites Meinungsbild zu der Serie. Da ist für jeden in irgendeiner Art und Weise was dabei. Zum Guten wie auch zum Schlechten. Wir sind uns sicher, es wird noch eine Rolle spielen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat, dass ihr euch unterhalten gefühlt habt. Und ja, wenn ihr noch Anregungen, Gedankenanstöße oder so habt, dann schreibt einfach irgendwie über Instagram, über die Mail, kommentiert.
Auf der Website, genau.
Also was, wir freuen uns. Und ja, Tim, herzlichen Dank, dass du dein Wohnzimmer mal wieder zur Verfügung gestellt hast und auch hier so rege an der Folge teilgenommen hast.
Ich habe hier ein Tor gebaut, aber ich hatte keine Türme mehr.
Und damit soll es das auch gewesen sein und wir hören uns wieder, wenn es das nächste Mal heißt Hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Macht es gut.
Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen wir uns immer. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe, wenn ihr ein Steady-Abonnement, dass wir zum Beispiel unsere Technik weiter aufrüsten können, zum Beispiel neue Mikros kaufen, abschließt. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar Goodies.
Ich könnte jetzt erstmal keinen Turm in der Schweiz namentlich nennen, muss ich ehrlich sagen.
Ich glaube, da gibt es gar keine Baumärkte über
20. Nee, das sind ja Berge bei denen. Berge und Banken. Was den anderen eine Festung ist, ist dem Schweizer eine Bank.
Eine Hör die Ringe Produktion 2025.
Free Audio Post Production. By Alphonic.com.